Hallo und willkommen bei Formquelle zum heutigen Podcast. Ich bin bei Silvana im Kinderhaus in Troisdorf. Unsere Podcasts sind immer aufregend, spannend und nah am Thema, deswegen gehen wir auf Außentermin und das machen wir auch gerade wieder. Es soll um das Thema Kindererziehung, Kinderernährung und auch Betreuung im größten Teil gehen. Aber mal schauen, wo uns das Gespräch hinführen wird. Liebe Silvana, guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Schön, dass wir noch, muss man sagen, hier sein dürfen, weil auch bei dir ja ein Wechsel, ein Wandel anliegt, aber dazu später mehr. Ja. Erstmal, du bist ja nicht nur Betreuerin, sondern vieles mehr. Was ist dein beruflicher Background, dein persönlicher vielleicht? Was hat dich hierhin verschlagen? Erzähl doch mal bitte.
Ja, okay, dann kann ich mal anfangen. Hallo zusammen. Ja, das Thema Kinder ist tatsächlich schon von Kindheit an in mir. Ich habe mich schon als Kind gefragt, wie kann man mit Kindern umgehen, dass sie glückliche, gesunde Erwachsene sind? Wie macht man das? Was ist denn dieses Kind überhaupt für ein Wesen? Und das wollte ich wissen. Und dieser Frage bin ich nachgegangen, solange wie ich Bewusstsein habe, arbeite und gelernt habe. Ich habe angefangen in einer Kindertagesstätte in Bonn. Dort habe ich gearbeitet und bis dass ich dann mein erstes Kind geboren habe, dann war die Option frei, dass ich da weiterarbeite. Und so ein Baby kann man ja in den Nebenraum stellen. Und aber als mein Baby da war, habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Ich kann nicht mein Baby in den Nebenraum stellen und mit anderen Kindern arbeiten. Ich muss da sein für mein Kind. Also habe ich das nicht gemacht. Ich bin dann zu Hause geblieben und habe halt so persönlich viel gelernt. Also ein privates Studium gemacht in Kindererziehung, in Pädagogik, in Psychologie und habe mir alles angelesen, was mich interessiert hat. An erster Stelle war es wirklich das, finde ich das irgendwo, kann mir irgendjemand sagen, was ist das Kind für ein Wesen? Was ist das? Wie gehe ich damit um? Ja, und auf dieser Suche habe ich jede Menge Bücher gelesen.
Und dann, wie ist denn das entstanden in dir, der Gedanke, dann selber ein Kinderhaus zu machen? Wann war das denn auch? Und wie war das für dich überhaupt, dann diesen Schritt zu machen?
Als ich meine eigenen 6 Kinder zu Hause hatte, war immer wieder ein Nachbarskind bei uns oder viele Nachbarskinder. Und dann kam es auch immer öfters, weil verschiedene Mütter arbeiten gehen wollten. Ach, kannst du mal, kannst du mal, kannst du mal. Und ich hatte ständig ein Kind von den Nachbarn den ganzen Tag bei mir dazu und war für mich selbstverständlich und ganz normal, überhaupt keine Problematik da drin, außer dass mir das Kind manchmal leid getan hat, weil es halt traurig war. Ja, und nachher hatte ich auch tatsächlich auch als meine Kinder dann Schulkinder waren, älter waren, hatte ich auch vom Jugendamt immer mal 1 oder 2 Tageskinder dazu, allerdings nicht in Vollzeit, nur so stundenweise. Und dann bin ich erstmal ganz weg von der Kinderarbeit. Ich dachte, ich hätte genug Kinderarbeit gemacht und habe im Büro von meinem Ex-Mann mitgeholfen. Und das war es aber nicht. Das wurde mir dann sehr, sehr klar. Und dann habe ich angefangen, als Tagesmutter Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, ich habe dann noch eine neue Qualifizierung dazu gemacht. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Dann habe ich mit dem Jugendamt arbeite ich da zusammen und habe von denen Kinder vermittelt bekommen. Und so hat das seinen Lauf genommen. Ja, und dann arbeite ich jetzt seit 12 Jahren Vollzeit als Tagesmutter mit 5 Tageskindern. Die sind jeweils von 1 bis 3 Jahre alt. Genau, das sage ich auch den Eltern, die herkommen, dass die nicht jedes Jahr wechseln müssen, die Kinder, weil es einem Kind nicht gut tut. Ist es mir lieb, wir machen nur einen Vertrag, wenn das Kind 2 Jahre bleiben kann. Weil das ist sehr ungünstig für ein Kind, 1 Jahr hier und dann wieder neu. Gut, so hat das angefangen.
Wie ist das denn möglich, dass es in dem Staat oder in unserer Gesellschaft so schlechte Angebote gibt, dass du selber eben auf diesen Weg gegangen bist, sowas zu schaffen? Was ist deine Meinung dazu? Und warum ist das eigentlich so wichtig, dass die Kinder in diesem Alter diese nährende Gesellschaft bekommen?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die kann ich nicht in 2 Sätzen beantworten.
Mach 3 Sätze.
Ja. Der Staat, der ist schon sehr bedacht auf Qualität. Der macht ja jede Menge, ein großes Regelwerk und Sicherheit ist groß geschrieben beim Staat und Qualität auch. Aber er kommt von einer ganz anderen Seite. Er kommt von der Seite des Erwachsenen, der sich um das Kind kümmern will Und dann setzt er das da drauf. Also die ganze Kinderbetreuungsindustrie nenne ich das schon, weil es so riesig geworden ist. Ob es jetzt Frühbildung ist oder die ganze Kita-Betreuung, was da alles gemacht werden muss vom Gesetzen her und von Regeln her. Oh, da kann meiner Meinung nach und meiner Sicht nach, was ich so erfahren habe, kein Kind mehr gesund groß werden, weil es zu viel guten Willen, aber in meinen Augen nicht richtig aufgedrückt bekommt. In meiner Art zu arbeiten hier in meiner Tagespflege erfahren die Kinder sehr viel Freiheit. Das heißt, ich lege nicht die Werte auf, die der Staat hat, auch diese ganzen Sicherheitswerte, da kommt dann die Versicherung noch rein, die alles 100% oder 200% sicher haben will für ein Kleinkind. Da bin ich anderer Meinung. Sicherheit ja, aber für mich kommt die Sicherheit aus dem Kind und auch aus mir und in der Symbiose zwischen Kind und mir. Das ist einfach ein Energiefeld, wo Sicherheit heraus entsteht. Also ich habe zum Beispiel auch in meiner Tagespflege erlaube ich den Kindern, dass sie mit Laufrädern fahren draußen, natürlich nicht im Straßenverkehr, sondern in der Natur. Ich wohne hier begünstigt an der Natur. Wir können in die Felder fahren und dann in den Wald. Und die Kinder können Laufrad fahren. Und da erlaube ich denen auch, dass sie Abstand von mir nehmen, dass sie sich trauen, in Sichtweite, in meiner Sichtweite natürlich, ohne dass ich das mit denen sprechen muss, ist das so gegeben. Die dürfen fahren und sich bewegen und Freiheit genießen. Und das ist überhaupt kein Problem. Dann hören die auch. Also jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschweift. Ich war beim Staat und bei meiner Art zu arbeiten.
Ja, das ist nicht schlimm. Das ist sehr spannend. Mir fällt da gleich schon eine Frage ein. Merkst du einen Unterschied zu den Kindern, die du betreust und wenn du dich austauschst, vielleicht mit anderen Tagesmüttern, wie die Reaktion von den Kindern ist? Die erste Frage. Und zweite, wie reagieren die Eltern, die vielleicht vom Standard kommen, auf deine Art zu arbeiten?
Ja, das sind zwei klare Fragen, habe ich auch klare Antworten drauf. Ich merke einen Unterschied, wenn ich mich mit Kolleginnen schon mal auf dem Spielplatz treffe oder auch, wir haben uns auch schon mal besucht mit den Tageskindern. Ich merke einen großen Unterschied. Die Kinder, die bei mir wachsen dürfen, sind wirklich freier und lebendiger und ja, freier und lebendiger. Und andere sind das nicht. Die sind die sitzen dann oder stehen dann, können sich nicht so bewegen und so fröhlich sein.
Und die Eltern, wie reagieren die?
Die Eltern sind am Anfang skeptisch, wenn sie herkommen und wenn ich dann manche Dinge sage, ich erkläre das natürlich alles, auch mein Verstehen über Sicherheit und energetische Symbiose zwischen Kind und mir, dann gucken sie skeptisch und große Augen und wissen nicht so ganz genau, ob das so das Richtige ist. Aber die Eltern, die dann mit mir den Vertrag machen, die lassen sich drauf ein. Und die sind immer happy. Im Laufe der 2 Jahre habe ich noch keine Ärger mit Eltern gehabt. Es war immer ein gutes Auskommen und ein Einverständnis der Eltern und die lassen mich dann auch gewähren, weil sie sehen, das Kind entwickelt sich gut.
Hast du dann umgekehrt Eltern, die am Anfang aus Skepsis dann sich zurückziehen, bevor sie einen Vertrag unterschreiben? Gibt es sowas?
Habe ich einmal nur erlebt in den 12 Jahren. Einmal.
Eine gute Quote, kann man sagen.
Ja.
Also das spricht für deine Arbeit. Wenn wir von diesen staatlichen Auflagen sprechen, mir fällt da was ganz Wichtiges ein, was ja auch Thema sein sollte des Podcasts, hauptsächlich die Ernährung. Ich habe selber eine Tochter. Mittlerweile zwei. Und die eine geht in die Kita und gerade gestern kam eine Mutter wieder freudestrahlend mit einem Nutella-Glas in der Hand und gab das so auch in den Raum hinein. Ich glaube, das war für die anstehende Karnevalsfeier. Und ich kenne das auch von anderen Frühstücken, die dort abgehalten wurden mit Listen. Und da stand dann 5 Gläser Nutella drauf und da geht bei mir auch alles, zieht sich bei mir zusammen. Deswegen, aber ich bin hier nicht der Interviewte, sondern was ist deine Meinung zur Ernährung, welche Rolle spielt das in deiner Tagespflege und ja, wie bist du dahin gekommen, das anders zu machen?
Ja, das hat auch früh angefangen bei mir. Und bei mir in meinem ganzen Leben spielt Ernährung eine entscheidende Rolle für das ganze Wohlbefinden, für körperliche und seelische Gesundheit. Das ist einfach so. Und das sage ich nicht nur, weil es eine Meinung ist, sondern weil ich mir da sehr viel Wissen geholt habe. Ich habe zum Beispiel vor 5 Jahren ungefähr, 5, 6 Jahren, nochmal eine Zusatzausbildung gemacht in Vollwerternährung. Das nennt sich dann Gesundheitsberater, GGB. Das heißt, im Brucker-Haus in Lahnstein kann man diese Ausbildung machen. Und da habe ich mir nochmal sehr viel Wissen geholt, weil ich wollte wissen, wie bekomme ich denn diese gesunde Ernährung in so Kleinkinder hinein? Wie mache ich das denn? Wie können die das denn zu sich nehmen und wie können sie es vertragen?
Das würde ich auch gern wissen, wie das geht.
Ja, das war eine wichtige Frage, weil ich habe ja nur einjährige Kinder hier und dann, wie geht das denn? Und vor allen Dingen sind die das Essen nicht gewohnt. Die kennen von zu Hause meistens anderes Essen. Okay, das war eine wichtige Ausbildung und eine wichtige Erfahrung, die ich da machen konnte. Und seitdem mache ich auch für die Kleinkinder Rohkostsalat, allerdings in sehr fein gemixt, so dass sie es wirklich, die haben ja meistens auch keine Backenzähne, aber die essen das durchweg gerne und wollen das haben. Und wenn ich mal keinen Rohkostsalat habe, fragen sie danach. Salat.
Ehrlich, ja?
Ja, echt.
Machst du auch so Gesichter, so mit
nee.
Den,
das gar nicht. Da habe ich leider keine Zeit für. Ich finde das schön und wenn man die Zeit hat, würde ich das tun. Aber ich habe die Zeit nicht. Ich habe 5 Kleinkinder hier und muss dazwischen das Essen machen. Das ist ja schon ein organisatorischer Akt. Aber ich kriege es hin, die Gewohnheit und die Routine tut ihres dazu, dass ich das schaffe. Und genau, Ernährung, das gerade bei Kleinkindern finde ich es überaus wichtig. Es war schon bei meinen Kindern angefangen. Seitdem ich Kinder habe, habe ich mich für Ernährung interessiert und wollte wissen, wie geht's, wie schaffe ich das? Das Kind muss ja auch körperlich gesund sein. Dieser Körper bildet sich ja, der wächst ja, es bilden sich neue, es wächst ja alles, ist alles dran dabei. Und das muss doch Material haben, dass es das gesund tun kann. Wenn ich ihm schlechtes Material gebe, wie Nutella oder andere Sachen, dann kann das ja schon mal, ist der Start schon mal nicht gesund. Dann ist der Start schon mal nicht gut. Und so habe ich das dann schon bei meinen Kindern ausprobiert. Da war es allerdings im Unterschied zu den Tageskindern etwas schwieriger, weil da gab es noch einen Ehemann dazu, der nicht einverstanden war. Und die Kinder wollen auch immer gerne das, was andere auch essen. Und wenn andere Kinder im Kindergarten Süßigkeiten oder was weiß ich, weißes Brot haben und Kuchen haben, und dann wollen die das probieren, die wollen das haben. Und dann ist es oft vorgekommen, dass ich dann zu hören bekam von der Erzieherin, ja, die haben ihr Essen getauscht. Dann haben die das gesunde Brot, was ich denen mitgebe, oder auch selbstgemachte Müsliriegel, haben die getauscht gegen weiße Sachen.
Früher übt sich, ne, im Handel.
Ja, genau.
Wie war das für dich dann, so mitzubekommen? Oder fühlt man sich dann, weiß ich nicht, niedergeschlagen oder man hat nicht Erfolg gehabt?
Nee, das war nicht so schlimm, dass ich niedergeschlagen war. Aber ich wollte schon darauf achten, dass meine Kinder im Großen und Ganzen gesund ernährt sind. Ich habe nichts dagegen, dass da Ausnahmen passieren, dass die auch bei einem Kindergeburtstag oder Karnevalsfeier mal was Ungesundes essen. Habe ich überhaupt nichts dagegen, weil das kann der Körper dann verkraften. Aber nicht jeden Tag und nicht regelmäßig. Und deshalb war das nicht so einfach, dass die Kinder da ihren Weg gefunden haben im Kindergarten. Aber auch in der Schule, es war immer wieder Widerstand in der Familie, dass die das nicht wollten. So habe ich dann auch sehr viel Kompromisse gemacht. Ich bin von 2 Dingen nicht mehr abgewichen. Das war, das weiße Mehl musste wegbleiben und Zucker. Anstelle Zucker habe ich halt auch Honig genommen und andere Süßungsmittel. Heute weiß ich auch von Dr. Brucker her, dass das alles nicht so anders ist, wie man das sieht. Also Agavendicksaft oder andere Säfte und so weiter, die man nehmen kann, die sind nicht besser als Honig in der Art und Weise, wie der Körper das verdaut. Das ist immer das Problem. Als Honig, als Zucker, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Honig ist das Einzige, was besser ist, weil es ein sehr natürliches Lebensmittel ist und außer und auch dazu direkt die Nährstoffe bietet, um den Zucker zu verarbeiten, den der Honig ja auch beinhaltet. Aber in dieser natürlichen Kombination, wie er nun mal ist, ist es kein Problem mehr, weil der Körper bekommt sehr viele Nährstoffe durch den Honig.
Wieder eine ähnliche Frage. Hast du gemerkt, wenn du so viele Kinder schon betreut hast, dass die anders gedeihen durch diese Art der Ernährung? Kann man das ablesen?
Ja, kann ich. Ja. Habe ich gemerkt. Wenn die Kinder kommen, in dem Alter sind die ja eh viel mit Erkältungskrankheiten beschäftigt, weil sich das Immunsystem ja noch bilden muss. Und das dauert 3 bis 6 Monate, dann ist das vorbei mit den Erkältungskrankheiten. Ich merke das an den Kindern. Einmal an Erkältungsanfälligkeit, dass das sehr viel weniger ist. Ja, weniger bis bei manchen Kindern auch gar nicht mehr. Und ich habe es gemerkt an der Art, wie das Kind im ganzen Tag dastehen kann. Von seiner Verfassung, von seiner Körperkraft, die es ausstrahlt, die man sehen kann, merkt man das. Es wird innerlich stärker, ja. Das ist gegeben.
Gibt es das Feedback auch von den Eltern?
Ja.
Weil mich interessiert jetzt was ganz Wichtiges, weil ich ja auch Elternteil bin, wenn du das so schön machst bei dir und es kommen die nach Hause und man hat nicht so aufgeklärte Eltern, wobei ich davon ausgehe, wenn die schon bei dir sind, sind die schon irgendwie auf einem anderen Trip, ja. Aber sagen wir mal den Fall, und dann wird zu Hause normal weitergegessen. Eigentlich müsste man die Eltern ja mit in diesen Prozess einbeziehen, damit das Ganze auch Hand und Fuß hat.
Stimmt.
Wie siehst du das?
Stimmt, das habe ich auch gemacht. Vor Corona. Corona hat mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir uns nicht mehr treffen durften. Und bis dahin habe ich regelmäßig alle 4 Wochen einen Elternabend gemacht mit dem Thema Ernährung. Das heißt, ich habe das Wissen, was ich in meiner neueren Ausbildung zur Gesundheitsberaterin bekommen habe, habe ich den Eltern weitergegeben. Ich habe die Abende so gestaltet, dass ich denen vieles gezeigt habe, warum, wieso, weshalb mache ich hier eine Vollwerternährung, eine vitalstoffreiche Vollwerternährung. Und dass die Eltern das verstehen konnten, dass das einen Sinn hat und dass das Hand und Fuß hat und nicht nur meine Marotte ist. Ja, und das haben viele Eltern aufgenommen. Viele haben sich danach auch eine Getreidemühle angeschafft und andere haben nichts gemacht. Okay. Mhm. Schön, dass mein Kind bei dir das bekommt.
Hast du selber auch einen Mixer, wenn du die Salate machst oder musst du alles schnibbeln?
Ja. Ich habe einen Mixer, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber ich sag's einfach, ja, Thermomix. Ja. Der ist einfach stark und es muss einfach funktionieren hier. Wenn ich mit 5 Kleinkindern das arbeite, dann muss das sicher funktionieren, dass ich das tun kann und schnell tun kann.
Jetzt hast du selber das Thema schon angesprochen, deswegen gehe ich da jetzt auch unverschämterweise drauf ein. Wie hat Corona deine Routineprozesse verändert? Und gibt es Möglichkeiten, die auch gut zu bewerten sind? Und was sind die Herausforderungen in diesen Zeiten für dich und deine Arbeit?
Ja, also Corona hat meinen, zum Beispiel diese Elternabende konnte ich nicht mehr stattfinden lassen. Die Eltern hatten viel mehr Angst, das habe ich gespürt. Und ich hatte am Anfang auch Ängste und wusste nicht genau, was kommt da auf uns zu. Aber auch da, wie in allen anderen Themen, hole ich mir das Wissen. Ich will wissen, was ist dahinter, was hat es damit auf sich? Was stimmt bei dieser Krankheit, Virus und was stimmt nicht. Und so hat sich das dann bei mir mit dem Laufe der Zeit relativiert. Also die Ängste sind bei mir verschwunden, weil ich mir halt für mich erkannt habe, das ist nicht so gefährlich, wie man uns das erzählen will. Also habe ich das bei mir rausgelassen. Es gibt viele Eltern, die hier sind, die das mittragen können, die froh sind, dass ich da locker mit umgehen kann. Und andere Eltern haben trotzdem noch Ängste und sind froh, dass hier nichts passiert, wo ich locker mit umgehen kann.
Also es hat auch Reaktionen schon gegeben, wenn das rauskam, dass du vielleicht lockerer bist, wenn man das so nennen darf, dass die Eltern sagen, das ist uns vielleicht zu unsicher gegeben.
Die Eltern kommen dann und reden mit mir, das ist ja auch wunderbar und soll so sein. Und dann können wir uns austauschen, dann kann ich halt erklären, warum und wieso, weshalb ich locker bin. Und die sagen mir, warum sie Ängste haben. Mhm. Und dann kann man so weitergehen, indem man entweder sagt, okay, wir kommen ja nicht übereinander, dann müssen wir uns trennen. Oder gut, ich bin einverstanden, mach du, wie du willst und ich mach, wie ich will. Und dann gehen wir weiter. Das gibt's meistens. Es war in den 2 Jahren ein einziges Elternpaar, die gesagt haben, nee, können wir nicht mitgehen, schaffen wir nicht, wir haben zu viel Angst.
Ich meine, ist ja nur konsequent auch von deiner Seite, wenn du sagst, du gehst raus mit den Kindern, die haben ein gewisses Maß an Freiheit, du achtest auf die Ernährung, ne? Und dann liegt es ja nahe, dass man auch sein Mindset, sein Bewusstsein dementsprechend auch frei hält von Schlacken oder Ängsten.
Ja, das ist so. Und das ist nicht nur wegen der Ernährung und was ich so alles gelernt habe über Kindererziehung und über das Wesen des Kindes, das ist mir immer ganz wichtig. Sondern es ist auch meine persönliche spirituelle Entwicklung. Also ich muss das wirklich hier anwenden, weil ohne dass ich mich geistig entwickle, hätte ich das alles nicht so bauen können. Und wäre ich auch nicht so auf meinen Füßen, wie ich heute stehe. Ja, da ist die geistige Entwicklung ein großer Baustein.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, du gibst ja ein bisschen auch Keim in die Welt, ne? Keim deines eigenen Wesens, von guten Gedanken und bringst da etwas vielleicht in den Leuten zum Glühen, ne? Entfachst deren Feuer wieder, finde ich eine sehr schöne Sache. Das heißt, auch viel Privates von Silvana ist mit dabei, ne? Kann man sagen. Ja. Wo wir beim Privaten dann sind, wenn ich das sagen darf, ihr müsst ja hier raus oder du musst hier im Juni raus.
Ja.
Ne? Wegen Kündigung. Ja. Wie hat dich das erwischt? Was ist dein Wunsch? Wo soll es eigentlich hingehen? Hast du schon einen Plan, dass unsere Zuhörer auch wissen nachher, wie sie dich erreichen, wo du dann bist? Wie sieht deine nähere Zukunft eigentlich aus?
Ja, das ist ein Faktor, der mir Angst gemacht hat. Mhm. Die Kündigung, das ist nicht ohne mich zu erwischen abgegangen. Und es hat sich aber einiges getan. Ich wusste nicht so ganz genau, wie orientiere ich mich neu, wohin und wie geht's überhaupt weiter. Aber jetzt sind zwei Erzieherinnen auf mich zugekommen und ein angehender Erzieher, mein eigener Sohn, die möchten in Zukunft mit mir arbeiten, weil sie mit den Corona-Maßnahmen in der Welt nicht mehr klarkommen. Und weil sie das sehen und mögen, wie ich hier frei arbeiten kann. Das heißt, ich arbeite ja selbstständig und ich bin hier in meinen vier Wänden alleine mit den Kindern. Ich muss ja niemanden Rechenschaft ablegen, ob ich jetzt, wie der Gesetzgeber es vorschreibt, mit Kindern eine Maske trage oder nicht. Also tue ich das nicht. Ja, genau. Und dass die Erzieherinnen auf mich zugekommen sind, das haben wir jetzt im Gespräch gehabt. Wir wollen gemeinsam arbeiten und wir wollen Kindern einen Raum bieten, einen Lebensraum bieten, frei und wirklich ungestört in ihrem Wachstum zu sein, dass sie sich selber entwickeln können, dass sie ihr Potenzial entfalten können und dass sie nicht in einer Zwangsjacke aufwachsen müssen. Das ist unser Anliegen und dafür suchen wir jetzt ein Objekt hier in der Gegend oder auch ein bisschen weiterer Durchmesser geht auch. Ja, da sind wir auf der Suche, dass wir was finden, wo wir das gemeinsam tun können und den Kindern einen Lebensraum geben können.
Also wir nehmen gerne Vorschläge an. Ja. Du sagst Troisdorfer Raum, aber ein bisschen
geht auch weiter.
Weiter geht auch im Umkreis. Wer Ideen hat, wer Kontakte hat, bitte immer an uns. Die Kontaktdaten werden natürlich wie immer unter dem Podcast nochmal erwähnt. Du hast vorhin auch mal kurz gesagt über deine eigenen Kinder. Ne? Bist du auf diesen Weg gekommen? Du hast 6 oder du hast 6, wenn das richtig ist. Ich weiß, es ist einfach zu groß. Vielleicht machen wir auch einen gesonderten Podcast dazu. Aber nur ganz kurz, wenn du magst. Was ist der größte Unterschied zu damals, zu jetzt? Wie hast du das erlebt als Mutter und jetzt als Tagesmutter? Was kannst du dazu berichten?
Ja, das Leben mit meinen eigenen 6 Kindern war natürlich eine gute Schule für mich. Und ein großer Unterschied ist, dass ich die eigenen 6 Kinder nicht von Anfang an alle 6 hatte, sondern dass sie nach und nach gewachsen sind. Das heißt, ich habe meine ersten 3 Kinder im Abstand von 1,5 Jahren bekommen. Ich hatte in 3,5 Jahren hatte ich 3 Kinder. Und das war schon ein Akt, das war schon ein großer Lernprozess und Bewusstseinssprung, das war schon nicht ohne. Aber das getragen wurde das wirklich von der Liebe. Ich kann es nicht anders ausdrücken, es ist einfach die Liebe in mir zum Kind. Und das hat alles andere getragen. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Ausdruck. Und darin konnte ich mich entwickeln. Und das war immer mein Fokus, immer das Kind und die Liebe zu diesem Kind und dann kam das nächste Kind und klar waren da Herausforderungen und es war nicht alles rosarot und ich hatte sehr anstrengende Zeiten und ich war viel erschöpft. Aber was soll's? Wenn die Kinder da sind, sind sie da und du tust dein Bestes und ich glaube, mir hat wirklich geholfen einmal, dass ich mir sehr viel Wissen geholt habe über Kindererziehung. Ich habe da so meine Lieblingspädagogen und Psychologen, wo ich sehr viel von gelesen habe. Und das andere ist immer parallel dazu meine spirituelle Entwicklung. Ich habe sehr viel meditiert. Das war meine Oase.
Wie geht das mit Kindern, wenn ich mal so fragen darf? Wie machst du das nachts dann? Oder so rein organisatorisch und dann auch die Ruhe zu finden, ne?
Ja, also Kleinkinder haben ja einen Mittagsschlaf. Das ist ein sehr günstiger Zeitpunkt. Da habe ich mich, obwohl ich auch sehr arbeitsverrückt war, sage ich mal, locker, ich musste es mir und auch der Welt beweisen drumherum, in meinem Haushalt ist alles tipptopp, auch wenn ich viele Kinder habe. Das würde ich heute nicht mehr so machen. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet und sehr viel Zeit, die ich sonst mit den Kindern verbracht hätte. Aber gut, die Kinder haben mittags geschlafen und da habe ich für mich eine halbe Stunde genommen, um diese Meditation zu tun. Ja, das habe ich gemacht und auch abends. Ich war in Meditationsgruppen, wo ich abends mir einmal die Woche Zeit genommen habe, hinzugehen.
Das war dann schon wichtig und möglich.
Absolut, das
Ja.
war überlebenswichtig.
Du brauchst deine Batterie auffüllen und
Ja.
deine Basis. Wenn ich eine
Ja.
kritische Frage stellen darf, du musst auch nicht darauf antworten. Ich kann ja nur aus der Sicht des Mannes reden, weil ich ein Mann bin. Gibt es bei Müttern und bei Frauen auch das Gefühl der Überforderung und vielleicht auch Fluchtgedanken, wenn alles zu viel wird? Du hast gesagt, es wurde von der Liebe viel getragen, was es ja eigentlich schon beantwortet, aber kennst du vielleicht auch so Zweifel?
Ich kenne das Gefühl der Überforderung sehr. Das hängt mir noch in den Knochen. Das habe ich oft erlebt. Aber es war niemals der Gedanke da zur Flucht. Niemals. Ich hätte das nie gemacht, meine Kinder allein gelassen. Das war No-Go. Kein Weg. Ich habe immer den Weg gesucht, wie kann es gehen? Wie kann es besser werden? Und wie funktioniert es so, dass es schön ist für alle Beteiligten? Und da habe ich meinen Fokus drauf gelegt, ja.
Du hast angenommen, die Kinder sind da, so ist es, und jetzt muss ich mein Bestes geben.
Ja, will ich auch. Ich will auch mein
Willst
Bestes
du?
geben.
Das führt mich zur nächsten Frage. Ich habe als Fazit von der Ernährung jetzt festgehalten, Weizenmehl und, also Weißmehl meine ich, und Zucker erstmal als No-Go, schon mal damit
Ja.
anzufangen. Was sind für dich sonst noch elementare Dinge bei der Erziehung, in der Betreuung, und was möchtest du unseren Zuhörern und vor allen Dingen auch der Jugend mit auf den Weg geben?
Ich möchte erst nochmal zurück zur Ernährung, weil du
Gerne.
sagst Weizenmehl, Zucker, das stimmt, das ist No-Go. Und was auch ein No-Go ist, sind Fertiggerichte. Da habe ich schon echt haarsträubende Dinge hier in meiner Tagesfliege erlebt. Muss ich ganz kurz erzählen, ein Beispiel ist ein paar Jahre her, ein kleiner Junge, ganz süß, ganz lieb. Aber wenn es ans Essen ging, dann setzte der sich mit uns an den Tisch und fing an zu würgen. Da brauchte gar kein Essen am Tisch zu sein. Das war seine Art. Wir sitzen am Tisch und er fängt an zu würgen. Wusste ich nicht mit umzugehen, kannte ich nicht, denke, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihm das Essen gegeben, habe ihm auch am Anfang, in den ersten Monaten sehr sanft, also nicht das voll, keinen Salat oder so gegeben, sondern das, was er unbedingt eigentlich mögen könnte, sind Kartoffeln mit Butter oder Vollkornnudeln. Weiße Nudeln gab es nicht bei mir, gibt es immer noch nicht. Und auch Vollkornreis. So erstmal sanft angefangen mit diesen einfachen Dingen, wo ich wusste, das mögen eigentlich alle Kinder und das kann man essen. Aber er hat, egal was ich ihm vorgesetzt habe, immer gewürgt. Und dann habe ich irgendwann die Mama gefragt, was isst der denn zu Hause gern? Wie mache ich das denn, dass der nicht würgen muss? Sagt sie, ach, das macht er und bei uns auch. Aber was isst der gerne? Dies oder jenes Gericht? Sag ich, und wie machst du das? Wie mache ich das? Ja, wie machst du das? Wie kochst du das? Gar nicht, ich kaufe das, sagt die zu mir. Da bin ich mal vom Glauben abgefallen. Wie, du kaufst das? Ja, beim Penny, das und das kaufe ich dann. Aha, und dann machst du das warm. Ja.
Eine Mikrowelle.
Das wäre es noch gewesen. Okay, dann musste ich erstmal schlucken und damit fertig werden. Und dann wusste ich aber, woran es lag, dass es nicht hier am Essen lag, sondern dass es bei dem Kind anders geprägt war. Und dann von da an wurde ich dann ein bisschen anders zu diesem Kind und habe ihm auch klar gesagt, da kommt dann das ins Spiel. Bei der Erziehung zum Essen sieht man das sehr deutlich und das ist aber in allen anderen Bereichen der Erziehung das gleiche Prinzip. Wenn ich mir meiner Sache sicher bin, ich tue dem Kind jetzt was Gutes und ich muss ihm das lehren, dass er das annehmen kann, dann muss ich auch, das kann ich nicht mit säuseln. Da muss ich meine Autorität auch sicher haben und das strahle ich dann auch aus. Dann kann ich dem Kind sagen, ich weiß, hier ist der Weg, der gut ist und den möchte ich jetzt, dass du mit mir gehst. Und so mache ich das beim Essen auch. Dann wusste ich also, der hat andere Probleme, es liegt nicht an dem Essen, was ich ihm vorsetze. Und dann hat er von da an auch, das Essen bekommen, was alle bekommen. Ich fange mal mit Spinat an. Das essen alle Kinder gerne und ist auch einfach und nicht so vollwertspezifisch. Dann hat es Spinat gegeben. Ich habe ihm das dann halt auch gegeben. Und er fing wieder an zu würgen. Und dann habe ich ihn mir halt genommen und habe gesagt, stopp jetzt, würgen ist nicht mehr. Das kannst du jetzt vergessen. Das machen wir nicht. Das hier ist ein Tisch zum Essen. Wir wollen alle in Freude essen. Es schmeckt uns und ich möchte nicht, dass du hier würgst. Von dem Tag an hat er das nie wieder gemacht. Der hat nie wieder an meinem Tisch gewürgt.
Hat er das verstanden?
Der hat das verstanden, ja. Na klar.
Auf Wahnsinn.
Und weil er, das kam in mir zwar in einer gewissen Strenge, aber auch in eine Liebe, in einer Form von Liebe. Strenge ist auch eine Form von Liebe und das Kind hat das annehmen können, weil er sich nicht getadelt oder beschimpft gefühlt hat, sondern nur geführt. Mhm. So ist das. Ja, und dann hat er gelernt zu essen, hat nicht alles von da an gegessen, aber Stück für Stück für Stück hat es gelernt und er hat nachher auch den Rohkostsalat gegessen und hat sich gut gefühlt und an dem seinen Körper und Verhalten, sehr auch am täglichen Verhalten, habe ich sehr gemerkt nach gewissen Zeit, dass er besser drauf ist in allem, nicht nur in der körperlichen Substanz, auch in der seelischen.
Und die Mutter hat aber weiter Fertigkost gemacht.
Ja, bei ihr kam ich nicht an. Bei ihr kam ich leider nicht an. Sie hat es nicht verstehen können, ja.
Naja, man kann immer so weit einwirken, wie es halt geht, ne? Manchmal muss man vielleicht auch loslassen.
Ja, ist so. Ja. Das durfte ich auch lernen im Laufe der Jahre, dass ich das loslassen muss. Ich konnte die Eltern nicht missionieren oder schlagen, was ich manchmal auch gern getan hätte, aber es ging nicht. Und dann habe ich mich halt damit begnügt. Ich kann nur die 2 Jahre, die Kinder bei mir sind, mein Bestes geben, den Samen ins Kind legen und dann muss es sein Leben gehen.
Das also nochmal hier betont diesen Aspekt der Strenge. Ich glaube, es wird oft auch verwechselt, dass Liebe heißt, ich darf alles machen und man füttert sein Kind, weil es dem ja gut gehen soll, weil wir alle zusammen lachen und Spaß haben und dann gibt es die Schaumküsse und die ganzen Naschereien und das hat mit Liebe in dem Fall ja auch nichts zu tun.
Überhaupt nichts. Auch, das dass ich mein Kind nicht lehre zu essen, das sehe ich wirklich, das kann ich mit Gewissheit behaupten, einem Kleinkind kann man Essen lernen. Und wenn man das nicht tut, dann weiß man es wahrscheinlich nicht. Aber das ist meine Erfahrung in meiner Arbeit, dass die immer wieder, alle Kinder, die herkommen mit einem Jahr, die können es nicht, weil sie noch sehr klein sind und weil es da anfängt zu lernen. Und andere, weil sie es zu Hause auch nicht lernen, weil die Mütter wirklich so drauf sind oder auch die Väter. Und lassen das Kind in der Form, sie glauben, dass sie dem Form das Kind lieben. Das Kind das tun zu lassen. Das Kind weiß schon, was es essen will oder was ihm gut tut. Das muss ich leider als falsch darstellen. Das weiß es nicht. In dem Alter weiß es das nicht. Es weiß nicht, dass es Nährstoffe braucht, Vitamine und Eiweiß und so weiter und so fort. Das weiß das Kind nicht. Das hat davon keine Ahnung. Ein Kind will das essen, was ihm schmeckt. Logisch. Und da richte ich mich natürlich auch drauf aus. Das Essen muss schmecken. Klar, wenn es nicht schmeckt, dann habe ich schon erlebt. Es gibt Tage, wo ich nicht gut drauf bin, sagen wir mal gestresst bin, dann gelingt mir das Essen nicht so schmackhaft und dann sitzen die Kinder da und stochern im Essen rum. Okay, dann kostet es mich auch ein bisschen Überredungskunst und auch je nachdem nach Alter des Kindes, also ich habe ja auch Kinder, die dann 3 sind, denen kann ich dann auch erklären, ja, ich gestehe dir zu, es schmeckt heute nicht besonders gut, aber wir essen es trotzdem, weil es ernährt uns und ich habe jetzt nichts anderes. Und du kriegst nicht anstelle dessen Süßigkeiten. Das gibt's nicht. Ja, und bisher hat's geklappt. Die essen auch die Dinge, die nicht so ganz gut schmecken, weil das ist halt jetzt da.
Das ist jetzt der Bereich der Ernährung. Das wäre jetzt so eine Vorgehensweise. Was würdest du dann generell bei der Erziehung noch angehenden und bereits existierenden Eltern mit auf den Weg geben können?
Ja, das
so ganz ad hoc jetzt natürlich in diesem, klar kann man das auch nicht so kurz,
nee, aber das was ist in diese auch Richtung geht. Gebiet, ne? Ja. Ja. Aber was ich auch meinen Eltern sage, die hier sind, dass sie sich sicher sein können im Innern, dass sie das Gute tun für ihr Kind und dass jede Mutter und Vater zu dem Kind passt. Das Kind ist immer passend zu den Eltern und die Eltern zum Kind. Also da kann schon mal eine Sicherheit entstehen. Das fehlt den jungen Eltern heute ganz oft, dass sie sich nicht mehr sicher sind, wie sie mit dem Kind umgehen sollen und was das überhaupt ist. Und das ist, glaube ich, für mich die Basis, dass ich in mir drin die Sicherheit habe, was ich meinem Kind sage und lerne, ist gut. Und das Kind passt dazu, das nimmt es dann an. Das ist eine Basis. Und dann eben auch der zweite Punkt, Liebe ist nicht nur dem Kind jeden Willen zu geben und zu sagen, das Kind weiß schon besser, was ihm gut tut. Das stimmt nicht in jedem Fall. Das stimmt in manchen Dingen ja. Ich will das nicht ganz abstreiten. Kinder wissen oft, was gut und schlecht ist. Aber wie gesagt, Ernährung ist ein Beispiel, wo sie es nicht wissen. Und auch in Verhaltensregeln. Die wissen nicht, dass das schlecht ist, wenn sie ein anderes Kind kratzen, beißen, hauen. Wissen sie nicht. Die machen das nicht in einem bösen Absicht, aber sie tun es. Und dann muss ich auch lehren, dass sie das nicht tun sollen. Und warum, wieso, weshalb? Und meine Erfahrung ist wirklich, wenn ich habe einen Rahmen um den Kindern und innerhalb von diesem Rahmen können die sich frei bewegen. Da können die auch ihr eigenes Wissen, was sie gut und richtig finden, ausleben. Und aber der Rahmen ist dann ihre Grenze. Und wenn sie da dran kommen, dann bin ich zur Stelle. Und dann erinnere ich sie und da bin ich auch klar. Klar und sicher, hier ist deine Grenze, Kind, und da gehst du nicht drüber. Und in diesem Rahmen, die Kinder entwickeln einen inneren Frieden und Freude, die können sich in dem Rahmen wirklich frei und Freude, voller Freude als Kind bewegen. Und das ist das, was ich weitergeben möchte, dass man dem Kind einen sicheren Rahmen steckt, in dem ich mir klar bin, ich tue das Gute und Richtige. Und es ist gut, wenn mein Kind eine Grenze erfährt. Genau. Das ist zum Beispiel der Tagesablauf, zeigt es uns auch. Ein Kind fühlt sich wohl in einem immer wiederkehrenden Tagesablauf durch diese Wiederholungen, morgens Frühstück, Spielzeit, Mittagessen und so weiter und so fort. Erkennen die sich im Tag, im Leben und wissen genau, sie kriegen dann ein Wissen, aha, jetzt haben wir das gemacht, jetzt ist das und jetzt ist das. So fühlen die sich sicher im Tagesablauf und können sich erkennen und sich darin bewegen lernen. Und das hilft dem Kind ungeheuerlich, so klarzukommen mit unserem Leben. Genau, und dann, wenn ich ihm da den Rahmen stecke, dann ist es da drin. Und über diesem Rahmen kommt es aber nicht raus. Da drin darfst du dich bewegen. Und das ist meine Erfahrung sehr gut, dass die Kinder das sehr gut machen. Und nicht nur machen, sondern dass sie sich entwickeln können. Das ist mir immer das Anliegen. Ich möchte, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie Freude empfinden können im täglichen Sein. Und das ist gigantisch, wenn das passiert. Das ist ungeheuerlich schön. Und das, da geht mir das Herz auf, wenn ich das hier erleben darf. Genau, wir haben hier einen großen Lebensraum, wo ich auch das Essen zubereite und die Kinder haben ihre Spielecken überall und Bewegungsecken, die dürfen fast über Tisch und Bänke laufen, aber nur fast, weil es gibt zum Beispiel Couch und so Ecken, wo sie drüber klettern dürfen. Die dürfen sich auch Stühle und Hocker nehmen, um irgendwo drauf zu gehen, um irgendwo dran zu kommen. Aber im Küchenbereich zum Beispiel ist eine Grenze und das können die akzeptieren, weil sie das dürfen. Sie dürfen es in anderen Bereich und die Küche dürfen sie es nicht so frei machen, sondern da dürfen sie nicht überall dran. Da, wo ich stehe und das Essen zubereiten, da holen die sich den Hocker, stellen sich dazu, machen mit oder holen sich irgendwas an Gemüse und knabbern da dran. Das ist gut und gegeben, das sollen sie tun. Ja, und so weiter. Wo Grenzen?
Das ist das Thema Grenzen
Ja.
und ein wichtiger Hinweis für uns als Eltern. Vielen Dank erstmal dafür. Du hast deine Kinder natürlich über eine längere Zeit auch miterlebt, erleben dürfen. Ich glaube, ein Sohn wohnt noch bei dir, oder
Ja.
wie ist das? Kannst du da vielleicht noch was sagen, wenn die Jugend sich im Kampf mit den Eltern erlebt, wie das für die ist, auch gerade in diesen Zeiten, wenn die Ängste konfrontieren der Eltern? Hast du einen Tipp, wie die vielleicht, wenn die aufgeklärter sind schon, eine andere Ernährung haben möchten, wie können die sich artikulieren? Weil ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
Das ist nicht zu unterschätzen. Und da gibt es auch eine Phase in der Jugend, wo man eigentlich nicht mehr mitreden kann als Eltern, wo man sie laufen lassen muss. Auch in Grenzen. Da gab es auch Grenzen. Ich habe auch erlebt, dass zum Beispiel Drogen ins Spiel kommen. Da habe ich ja keinen Einblick mehr. Ich bin zu Hause, ich bin die Mama, ich bin aber da nicht mehr der Ansprechpartner. Die Kinder brauchen dann ihren Freundeskreis und der steht dann höher als ich, als Mutter. Und in der Phase kann ich fast nur noch beten, so ungefähr, weil da laufen die einfach weg. Aber wenn die vorher die Jahre, die ich sie in meinem Obhut hatte und in meiner Erziehung erlebt haben und diesen Samen haben in sich, den ich da reingegeben habe, dann sieht das ganz schön wackelig aus, wenn die in der Pubertät weglaufen. Und das sieht gefährlich aus für mich als Mutter. Aber sie kommen wieder. Das habe ich erlebt. Und auch Drogen werden ausprobiert. Aber es ist nicht wirklich zur Gefahr geworden. Sie konnten umkehren. Und das muss ich im Nachhinein sagen, da ging es mir während dieser Zeit überhaupt nicht gut. Und da war ich sehr ängstlich. Aber ja, in der Pubertät kann man wirklich nicht viel machen. Man kann das Gespräch suchen mit ihnen, immer noch was reingeben im Gespräch. Aber auch da stand für mich an erster Stelle, weil es einfach da ist, ich liebe diesen Jungen oder Mädchen, wenn sie noch so frech sind und Blödsinn machen. Aber die Liebe für dieses Kind war immer da. Und ich habe nicht alles gut geheißen. Wir haben da echt Streitgespräche gehabt. Und dann sind sie auch im Streit weggegangen. Aber die Liebe hat sie begleitet. Und ich glaube, das war eine Basis, die ihnen am Ende, sie mussten selber den Ausweg finden und den Weg finden in ihre Richtung, rechts oder links. Aber das haben sie schaffen können und heute stehen sie ganz gut da.
Also zusammenfassend kann man sagen, den Samen, den man vorher reingibt und gerade auch in den ersten Jahren, wie wir ja jetzt ausführlich erfahren haben, auch mit der Ernährung und gerade mit der Ernährung, wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt mit Ausdauer, Disziplin und viel Liebe, spart man sich am Ende den Therapeuten vielleicht.
Ja.
Und man lässt dann, wie du sagst, in der Pubertät, auch wenn es schwerfällt, los, dann können sie gedeihen, die Liebe begleitet sie und sie kehren zurück. Kann man das so?
Hört sich ein bisschen märchenhaft an.
Ich bin gespannt. Ich bin ja noch am Anfang.
Ich kann es nicht anders sagen. Ja. Das ist, es dauert Jahre, muss ich sagen.
Es ist schon ein Prozess. Ja.
Es ist ein Prozess. Aber er ist gut durchgelaufen. Was ich aber noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, Ernährung haben wir, glaube ich, ganz gut gesprochen. Aber für mich ist das nur ein Beispiel für die ganze Erziehungsarbeit, auch in Freiheit der Kinder. Ich liebe es, zum Beispiel die Kinder in der Natur, mit denen in der Natur zu sein und sie dort freizulassen. Das heißt, ich gebe ihnen nicht vor, was sie dort tun sollen oder nicht tun sollen. Und so Kleinkinder, die stehen dann da erstmal rum und sehen, was mache ich jetzt hier? Ja, dann stehen wir halt zusammen da rum. Oder wir setzen uns irgendwo hin. Aber wenn ich das immer wiederhole, ich gehe immer wieder dahin und ich lasse das Kind immer, ich gebe ihm nichts auf. Jetzt mach das, jetzt mach dies, jetzt mach jenes. Sondern ich lasse es, so wie es ist. Und ich kann das auch genießen. Und wir können dann zusammen da sitzen und frische Luft genießen. Und wir hören die Vögel und sowas alles. Und irgendwann fangen sie an, sich zu bewegen. Und dann geht's los. Und dann finden sie auch da Sicherheit. Weil sie lernen, ihren Körper zu bewegen. Das ist ungeheuerlich wichtig. Und das ist meine Kritik oder Bedenken an offiziellen Instituten, wo Kinder reingegeben werden, damit sie versorgt sind, ist dieser Bewegungsablauf. Kleinkinder wollen sich bewegen, die wollen ihren Körper kennenlernen, die müssen lernen, diesen Körper zu beherrschen. Wie sollen die das tun, wenn die in viereckigen Räumen geregelt sind? So. Genau. Ich habe hier auch viereckige Räume, aber ich gebe ihnen nicht vor, was sie hier tun. Die können sich frei für eine gewisse Zeit, länger als höchstens eine Stunde, schaffen die das nicht. Dann hängen sie mir am Rockzipfel, dann wollen sie alle zu mir, weil dann mehr Konzentration oder Fähigkeit haben sie nicht, mit sich klarzukommen. Und dann bin ich wieder gefragt und dann gehen wir auch meistens raus, dann habe ich das nächste Programmpunkt. Aber in dieser Zeit, wo die ihren Freiraum haben und sich mit sich und ihrem Körper kennenlernen können und sich da drin bewegen lernen können oder auch im Kontakt mit dem anderen Kind sein können, dass sie das alles lernen dürfen und auch frei, ohne dass ich da ständig bin und gängel und auflege, das finde ich, ein großer Samen fürs Kind, dass sie das für später, wenn sie dann auf sich selbst gestellt sind, da eine Fähigkeit haben, das auch schon im Kleinkindalter erleben durften, Ich kann ja das eine und andere und jenes. Am Anfang, wenn die Kinder kommen, die können nichts, die wissen nichts und die sind, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Und dann fangen die aber an, weil sie diesen Raum bekommen. Ich bin dann auch nicht ängstlich und gucke, oh, das kann nicht und weiß nicht und das macht ja nichts oder so. Ja, dann ist das eine Zeit lang so, machen sie nichts oder können nicht. Aber sie lernen das im Gucken, im Vorbild gucken bei anderen Kindern oder auch bei mir. Ich bin ja auch nicht steif oder untätig, sondern sie lernen bei mir, in dem, was ich tue, wie es geht und gucken sich das ab. Und dann fangen sie an, mit sich selbst sich zu bewegen. Und die eigene Bewegung, ihrem eigenen Impuls und Freiheit, das zu tun, da geht es los. Da fängt die Entwicklung an und die Bildung auch an. Das kann man auch. Da gibt es wunderbar der Neurobiologe Dr. Gerald Hüther hat da wirklich schon wundervolle Vorträge und Bücher geschrieben, wo man das alles erfahren kann, wo der mich da sehr, sehr, sehr bestätigt hat, dass es genau so läuft. Das Gehirn bildet sich und die Klugheit entsteht genau da, wo ein Kind mit sich selber, mit seinem eigenen Körper in Bewegung kommt. Das ist wundervoll, ja.
Und es ist nicht die Erfordernis, ständig zu animieren. Das
Nein.
ist ja auch immer so, ne? Ich kenne das. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich muss das Kind beschäftigen. Es darf nicht Langeweile haben. Ich bin voll unter Druck. Ich würde am liebsten auf der Parkbank auch sitzen und die Luft schnappen. Aber jetzt kann ich doch nicht. Also das ist auch
Das ist nicht,
Fehler, ne?
das ist Angst des Erwachsenen, was uns Erwachsenen leider anerzogen wurde, immer irgendwas tun zu müssen. Ist nicht so. Ist nicht so.
Ich muss nicht ständig bespaßen. Es darf sich auch mal selber auf sich zurückgeworfen empfinden.
Ich würde eher sagen, überhaupt nicht bespaßen, weil das ist wieder aufgesetzt. Das ist wieder aufgesetzt. Alles, was ich draufsetze, ist nicht echt. Kann ich vergessen. Und es ist nichts, was aus dem Kind kommt und es macht dem Kind keine Freude. Du siehst es ja am Kind, am Ausdruck des Kindes.
Mir ist noch hängen geblieben, was vorher kurz erwähnt wurde. Du liebst dein Kind. Auch wenn es mal Streit gibt, auch wenn man mal auseinander geht, das finde ich, glaube ich, noch ganz wichtig zu erwähnen, eben in den harten Situationen, wenn es nicht so liebevoll zugeht. Ich glaube, dann kommt es darauf an. Ne, wenn alles schön ist, wenn wir uns gut verstehen, wenn wir uns umarmen, ist es einfach, jemanden lieb zu haben.
Klar.
Aber dann das zu
Klar.
spüren, eben wenn es hart auf hart ist, ich glaube, das ist die Kunst.
Ja.
Und das darf man dann auch noch miterleben.
Das ist einfach gegeben. Ich meine, du bist jetzt ein junger Vater, du wirst das auch erleben.
Na, so jung auch nicht mehr, aber ja.
Du spürst es ja jetzt schon bei deinen kleinen Kindern, dass du sie einfach liebst. Was auch immer für sie für einen Mist machen, du liebst sie doch einfach. Und das geht immer weiter. Die Liebe geht nie wieder weg. Die ist immer da.
Das bringt mich zur vorletzten Frage. Du hattest auch kurz das Beten erwähnt.
Ja.
Und da sind wir ja ganz nah in der Liebe wieder angelangt. Wir sind ja bei Formquelle ganzheitlich unterwegs, deswegen auch diese wichtige Frage: Hat dir ein spezieller Glaube in diesen Zeiten geholfen, gerade auch in den Krisen, da durchzugehen? Oder gibt es eine spirituelle Praktik, die dein Begleiter war?
Ja, das gibt's. Ich war schon immer sehr, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe immer schon gesucht. Ich wollte immer auch genauso, wie ich wissen wollte, wie gehe ich denn mit einem Kind um, dass es ein glücklicher, gesunder Erwachsener sein kann, wollte ich auch wissen, wo ist denn diese Kraft? Wo ist denn, wer oder was ist die geistige Kraft? Es muss irgendwas geben, was über uns ist, weshalb wir alle da sind. Ja, und die Suche habe ich auch ohne Ende fortgeführt, immer weiter. Ich war in der ganzen Esoterik unterwegs, ich habe überall gesucht, auch in den Kirchen, in den Religionen. Ich wollte es finden, ich wollte es haben. Ja, das war eine lange Suche, sehr viele Jahre. Und ich bin in verschiedenen Gebieten der Esoterik zeitweise hängen geblieben. Und weil dort gibt es Kraft, dort gibt es sehr schöne und wohltuende Erlebnisse, die einem gut tun, die Kraft geben. Und die sind nicht verkehrt. Aber sie haben mir nicht das gegeben, was ich immer gesucht habe. Die Veränderung in mir. Und die Verbindung zu der absoluten Kraft, die uns übersteht. Ja, und heute, um das abzukürzen, bin ich da gelandet bei Jesus. Ich habe heute eine Verbindung zu Jesus und ich weiß, dass er es ist. Er ist es, er ist Gott und heute bete ich zu Gott schon ein paar Jahre und habe das gefunden und das entwickelt sich auch in mir. Die Bestätigung dafür ist in mir. Ich finde in mir Veränderung und Kraft auf jeden Fall und auch die Liebe. Also Jesus ist ja die Liebe an sich. Und in den Ruhezeiten, die ich mit ihm haben kann, kann ich das erleben. Und da ist es einfach Gewissheit in mir gewachsen, ja, angekommen. Das ist es. Also für mich ist diese geistige Kraft Jesus, ja.
Haben deine Kinder die Entwicklung mitbekommen? Haben die überhaupt was mitbekommen, auch von deiner esoterischen Zeit? Und wie stehen die dazu?
Meine Kinder haben das mitgekriegt. Ich habe die überall mit hingenommen.
Ach so.
Ich war ja so, früher, es war nicht so, dass ich Oma oder Tanten oder sowas hatte, die die Kinder nehmen könnten. Das heißt, wenn ich irgendwas machen wollte am Wochenende oder so, abends natürlich nicht, aber am Wochenenden habe ich auch solche esoterischen Veranstaltungen besucht, habe ich meine Kinder mitgenommen. Die haben das erlebt, ich habe das nicht verheimlicht, aber ich habe ihnen nichts aufdoktriert. Da habe ich ihnen, das habe ich ihnen gezeigt, ich mache das, aber ich habe es ihnen freigelassen, ob sie es mitmachen. Die hatten ihre Freude da drin, die waren dann in Kindergruppen, das hat ihnen Spaß gemacht, war nichts Falsches dran. Aber ob sie diesen Glauben annehmen oder nicht, das habe ich ihnen überlassen. Ja. Und meine Entwicklung hin zu Jesus, die war jetzt erst in den letzten 15 Jahren, da waren die Kinder groß. Von daher müssen sie das jetzt selber finden.
Und da lässt du sie auch frei?
Ja, ja, klar. Ich habe Gespräche mit den Kindern, wenn sie das möchten, wenn sich das zeigt, dann kann ich natürlich was sagen. Aber wenn sie es nicht wissen wollen, dann sind sie natürlich frei, klar.
Wo siehst du denn die Entwicklung in der Gesellschaft, wo man jetzt merkt, ne, Kirchen brechen zusammen, also innen drin auch und auch außen, die werden abgebaut, abgetragen oder zweckentfremdet. Ja. Man sucht sich Ersatzreligionen. Wie stehst du dazu? Wo geht das alles hin?
Ja, ganz platt gesagt finde ich das richtig. Die Kirchen ist nicht gleich Gott. Es ist so. Ich war auch in Kirchen drin früher, vor 20 Jahren ungefähr, habe ich gesucht. Ich denke, irgendwo muss er ja sein, dieser Gott.
Bist du ausgetreten eigentlich?
Ja, ich bin, klar, von Geburt an war ich katholisch, da bin ich ausgetreten. Ja. Weil damit konnte ich mich schon vor über 20 Jahren, damit konnte ich mich schon lange nicht mehr vereinbaren. Ja, aber auch die anderen, die sind, ich habe Gott da nicht gefunden. Und die machen zu viel Dogma, die wollen uns zu viel Gesetz auferlegen, was nicht von Gott kommt.
Man tauscht ein Dogma gegen das nächste, ne?
Ja.
Und die Gleichgesinnten sind aber auch schön dann zu erleben, oder? In dem Moment, wo man sich bekräftigt fühlt und auf der Suche ist.
Ja, das tut sehr gut, wenn man Gleichgesinnte findet. Aber ich bin heute nicht in irgendeiner Kirche oder Institution drin. Ich bin heute für mich alleine mit Gott und Jesus. Und das im Moment ist das gut. Und mal schauen, es darf sich verändern, es darf was kommen. Was echt ist, die Wahrheit, dann gehe ich da gerne mit. Aber bisher, wenn ich diese Kirchen besucht habe vor einigen Jahren, dann habe ich das in mir gespürt, das ist es nicht. Und so gehe ich davon aus, dass ich es auch in Zukunft spüren würde, wenn das Wahre und Echte da ist. Und dann werde ich mich da gerne anschließen.
Das heißt, du gehst erstmal diesen Weg so weiter,
ja.
Der bestärkt dich. Ist für dich Jesus eine Figur, die in naher Zukunft im Außen zu uns kommen wird, oder ist es eher eine innere Qualität?
Also da gehe ich jetzt erstmal von aus, es ist auf jeden Fall eine innere Qualität. Ich spüre ihn in meinem Innersten, auf jeden Fall. Kraftgebend und liebend und heilend. Also das ist nicht ohne, das ist sehr maßgebend. Aber ich glaube, das, was in dem Wort steht, was er geschrieben hat durch seinen Geist, und da steht drin, dass er wiederkommen wird, und das glaube ich. Und ich glaube auch, dass wir in der Endzeit sind. Das kann man sehr, sehr spüren, weil mehr Lüge als Wahrheit im Leben ist. Und weil es sehr schwer ist zu ertragen, die Welt, finde ich, für mich. Und von daher glaube ich, dass was im Wort später steht, dass er wiederkommen wird, ja.
Das heißt, Satan ist für dich auch eine Realität. Absolut. Der ist in der Welt.
Absolut. Den habe ich überall gespürt in meinem Leben. Körperlich, seelisch, überall. Ja.
Der hat seine Finger im Spiel.
Absolut. Und er nimmt sie nicht weg. Es sei denn, ich sage ihm Stopp.
Mhm. Ich glaube, das ist auch noch mal ein spannendes Thema, was wir nicht am Ende hier einfach so abarbeiten möchten, sondern gerne auch von euch Reaktionen dazu, weil das ist ja doch noch mal was anderes, als wir sonst besprochen haben und besprechen. Ich persönlich finde das sehr spannend und würde das dann auch selbst noch mal anregen, gesondert zu besprechen. Gibt es für dich noch was, was du sagen möchtest, was du noch beobachtest, was auch die Kinderentwicklung anbelangt, wo das hingeht? Oder was wünschst du dir für uns alle? Hast du noch ein letztes Wort?
Gesellschaftlich?
Genau. Auch gerade mit Corona natürlich, ne? Wie die Entwicklung da ist für die armen Betroffenen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll. Ne?
Es ist sehr, sehr schwer für mich, dahin zu gucken, weil es direkt reinschlägt. Es tut mir unendlich weh.
Da schlägt auch schon die Uhr, die Kirchenuhren.
Wird bestätigt von den Glocken. Ja. Ich finde es sehr schwer und es tut mir unendlich weh, mit zu erleben zu müssen, wie die Kinder malträtiert werden. Und ich finde es von A bis Z nicht richtig. Und deshalb ist ja auch meine Idee und zum Glück jetzt auch mit zwei weiteren Erzieherinnen, dass wir diesen Lebensraum schaffen wollen für Kinder, dass sie mindestens ein Stück Lebensraum haben, wo sie atmen können, wo sie frei sein können und wirklich ihr Innerstes sein können. Und das ist noch so unendlich wichtig, glaube ich, finde ich, erlebe ich dieses Sein. Das ist, das habe ich früher nur gekannt von Dichtern und Denkern. Ich weiß nicht, wer es war, Shakespeare oder wer auch immer, der davon vom Sein spricht, was ich niemals verstanden habe früher, was das denn jetzt ist. Aber heute kann ich es erleben und ich erlebe sogar bei den Kleinkindern, dass wenn ich sie in diesem Raum, sicheren Raum lasse, dann sind die in ihrem Sein und das ist einfach wunderschön zu erleben. Und das wünsche ich mir für viele Kinder und das würde ich mir wünschen, dass dieses Objekt auftaucht und dass wir einen Lebensraum für viele, viele, viele Kinder machen können, wo die das erleben dürfen. Denn da erwachsen Kinder unendlich draus. Das persönliche Potenzial eines Kindes, was sie wirklich sind, das ist ja alles drin und ich gebe ihnen nur den Raum, dass sie es finden können. Und das tun die dann. Und dann haben wir auch eine Chance für die Zukunft. Von diesen Kindern entsteht unsere Zukunft. Aber wenn Kinder in den Instituten gegängelt und bedrängt und ich sag's mal brutal, in Zwangsjacken gepackt werden, die werden auch als erwachsene Menschen sich gängen lassen und in Zwangsjacken gepackt sein. Das ist eine furchtbare Vorstellung. Und da vertraue ich auf Jesus, dass er da angreift und dass er immer wieder Möglichkeiten schafft, dass wir den besseren Weg gehen können zu unserem persönlichen Potenzial. Auch die Kinder lassen, die Kinder dahin kommen lassen, ja.
Sonst haben wir gebrochene Persönlichkeiten in Führungspositionen und die zerstören uns hier ganz am Planeten. Ich habe mich ja immer gefragt, wer Interesse daran hat, eben wie du sagst, die Zukunft, unsere Kinder kaputt zu machen. Ne? Aber ich glaube, da sind wir wieder bei Satan. Und ich lasse das als Schlusswort stehen, das hast du sehr schön gesagt, mit dieser Hoffnung. Und auch an euch da draußen, wenn ihr uns helfen wollt, immer her mit Ideen und diesen Keim weiterzutragen. Ich glaube, der ist sehr wichtig. Und was euch da in den Sinn kommt oder Ideen, Häuser vorschlagen, immer her damit. Jetzt als ganz letzte Frage dann, wer mit dir reden möchte, dich kennenlernen möchte oder auch natürlich deine Dienste als Tagespflege in Anspruch nehmen. Wo erreicht man dich im Moment am besten und wie ist es dir am angenehmsten?
Ja, am besten persönlich. Also man kann mich hier noch hier in diesem Haus erreichen und telefonisch oder per E-Mail.
Das schreiben wir dann drunter. Deinen Nachnamen habe ich noch gar nicht erwähnt, vielleicht das noch wichtig.
Trivelli.
Silvana, das war ein sehr ausführliches Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Freude gemacht. Ich habe sehr interessiert zugehört. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Und ich freue mich dann auf den weiteren Podcast, vielleicht zu dem einen oder anderen Thema. Ich glaube, du hast noch einiges zu erzählen.
Ja, vielen Dank, Patrick. Es hat mir auch Freude gemacht. Dankeschön.
Danke, dass wir hier sein durften. Bis zum nächsten Mal bei Formquelle, bei einem weiteren spannenden Podcast. Bleibt gesund. Ciao.
Ciao.